herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie zu unserem Leadership Special in Kooperation mit Reunion Sachsen, einer Initiative der IHK Chemnitz. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür haben wir heute in unserem Leadership Special in Kooperation mit Reunion Sachsen, einer Initiative der IHK Chemnitz, einen ganz besonderen Gast und ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen, Max Mitera. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, schön.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Du hast einen weiten Weg aus Stuttgart heute hierher gemacht nach Düsseldorf. Von daher dafür auch nochmal mein ganz herzlicher Dank, denn so direkt lässt sich dann auch nochmal ein bisschen schöner sprechen. Das macht viel mehr Spaß. Ich stelle dich nochmal unserem Publikum ganz kurz vor. Du bist Polizeihauptkommissar.
Ja.
Ja, sehr gut. Also ich muss aufpassen, was ich hier heute sage. Zukunftsforscher und Autor, das ist ja schon mal eine sehr spezielle Kombination. Wir werden gleich erzählen, was es damit auf sich hat. Du bist Entwickler und Erfinder der ROMI-Methode und diese Methode hilft dabei, ganzheitliche Lösungen zur operativen Analyse und Risikostreuung zu betreiben, mit dem Ziel, Konflikte zu lösen und Menschen auch besser zu verstehen am Ende des Tages. Sehr gut. Da schauen wir jetzt mal rein. Du hast in sehr, sehr vielen, sehr unterschiedlichen, komplexen Situationen gearbeitet in der Vergangenheit. Prävention von Krisen, Sicherheitsbedrohungen, Stichwort auch ein bisschen geheimere Operationen, in denen du tätig warst. Das kannst du gleich auch nochmal ein bisschen ausführen, was das Ganze bedeutet. Aber fangen wir doch einfach mal an und wir steigen mal ein bisschen ein ins Thema. Und wir reden ja vom Elefanten im Kammersaal bei der Veranstaltung, wo wir gemeinsam auf der Bühne sein werden, Ende November in Chemnitz. Aber hier sprechen wir mal über den Elefanten im Raum, den es in den meisten Krisensituationen oder Sicherheitsfragen gibt. Was ist da der Elefant im Raum, der nicht angesprochen wird?
Also den ich aktuell priorisiere, das ist schon in Richtung Confirmation Bias, diesen Bestätigungsfehler. Mhm. Also das sehe ich als größten Elefanten im Raum. Und zwar, wenn man in einer Firma oder in einer Organisation gewisse Weisheit nicht mehr in Frage stellt, gewisse Anforderungen nicht mehr in Frage stellt, sondern einfach folgt, ja, weil man es immer so gemacht hat. Und theoretisch sind dann auch oftmals die leitenden Positionen und die Führungspositionen so aufgestellt, dass sie quasi auch nur assimilieren, also quasi alles, was bislang da gewesen ist, zu wiederholen, auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Und ich finde, das ist gerade in der heutigen Zeit, wo die Rahmenbedingungen sich sehr, sehr schnell ändern, sehr toxisch und sehr gefährlich. Und deswegen für mich ganz klar, der Elefant im Raum.
Okay, die Nummer eins. Jetzt hast du ja in sehr sicherheitsrelevanten Kreisen gearbeitet. Da würde mich mal interessieren, was bedeutet das denn, wenn man genau diese Art, also sozusagen auf die Erfahrung zu setzen, das ist immer noch so gut gegangen. Wie verhält sich dann das Risiko?
Ich meine, gut, wenn man Risiko vermeiden will, macht man sich fragil. Und um Risiko wirklich zu vermeiden, bedeutet man, und das ist Professionalität, bedeutet, dass man sich gut vorbereiten soll, damit man Optionen hat. Mhm. Und je mehr Optionen ich vorbereitet habe, so muss man sich auch Spezialeinheiten vorstellen, die können natürlich nicht explizit jede strategische, statische oder flexible Maßnahmen vorbereiten. Mhm. Aber sie können gewisse Standards aufbauen, wo sie sagen, okay, wenn es zu dieser Lage kommt, wissen wir, was sie zu tun haben. Und somit werden sie diesen Prozentsatz an Improvisation, das ist eigentlich die Fähigkeit von vielen Spezialisten, insbesondere Polizei, Nachrichtendienst, in schwierigen Situationen noch so viel Puffer zu haben, um gut zu improvisieren.
Hast du da so ein Beispiel aus deiner Vergangenheit vielleicht auch, das du heute hier auch teilen darfst?
Ich hab ein ziemlich aktuelles Beispiel, jetzt ohne da Namen zu nennen, von Mandanten, wo ich etwas beraten konnte. Mhm. Und da ging es um Industriespionage. Mhm. Und man hat einen Fall gehabt, wo man dann froh war, dass der Mitarbeiter kommt und sagt, ich wurde hier von der Konkurrenz angesprochen, soll so ein bisschen mal über die Internas unseres neuen Produktes sprechen.
Okay.
Und dann ist man zu mir und gesagt, wie würdest du jetzt damit umgehen? Und man sagt, was sind eure Standards? Und die Standards hat es halt nicht gegeben. Und man sagt, keine Ahnung, ja, drauf gucken, der Mitarbeiter hat hier halt dementsprechend reagiert, das ist schon mal ganz gut, aber was wir jetzt wissen, bedeutet nicht, dass es sonst nichts gibt. Also die Abwesenheit von Beweisen bedeutet eben nicht, dass es die dann nicht gibt. Also muss man davon ausgehen, dass es dort weitere Personen gibt und wenn die es nicht melden, wird es zum Risiko. In meinem Fall habe ich dann beraten, okay, dann macht diesen Vorteil, den ihr habt, macht ihn wirklich zum Vorteil und lasst euch drauf ein. Also quasi ist dann dieser Mitarbeitende hergegangen, also so muss man sich vorstellen, wie so ein Agenten, wir haben umgedreht.
Ich merke das schon, wird spannend.
Ist dann zu den Kunden gegangen, hat das Produkt mitgenommen und hat denen halt falsche Kommunikationsdaten mitgegeben. Also gerade wenn man sich zum Beispiel in der Automobilindustrie das vorstellt, kann man sagen, wie fern kann ein Auto heutzutage überwacht werden? Ja, das kennen wir BMW, Tesla und so weiter. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, wie monitorbar das ist, also wie man das überwachen kann. Und wenn man dann dementsprechend die falschen Hebel mitteilt, man sagt, du musst beim Tesla die Kameras abkleben, dann ist der blind und das ist eben nicht so, dann ist das ein Vorteil. Mhm. Und letztendlich konnte durch diese Maßnahmen das gesamte, sagen wir so, Qualitätsmanagement des Konkurrenten ausgebotet werden. Also man hat quasi Echtzeitdaten gehabt, das war wie im Einsatz. Und das hat natürlich in sechs bis sogar, man hat mir gesagt, einen siebenstelligen Betrag gebracht, den man selber von der eigenen Forschung abziehen konnte. Also man hat nachher mehr Gewinn gehabt durch eigentlich ursprünglich eine Attacke. Es kommt so ein bisschen wie aus dem Aikido, wo man die Kraft des Gegenübers nutzt, um gegen ihn selber vorzugehen.
Also die Antifragilität vielleicht sogar.
Das ist, also die Romy-Methode basiert im Wesentlichen auf der Antifragilität.
Okay.
Von Nassim Taleb.
Ja, wunderbar, sehr gut. Dann haben wir doch den richtigen Einstieg gefunden hier ins Thema. Die Romy-Methode. Magst du uns einmal mitnehmen, wie die Romy-Methode hilft, Menschen zu lesen, Konflikte zu lösen und auch präventiv einzugreifen?
Ja. Da muss ich ganz kurz ausholen.
Ja, bitte.
Und zwar, ich bin, glaube ich, 1992 bin ich zur Polizei. Und ich habe während der Ausbildung mir so ein bisschen immer erhofft, dass man mir eine Methode, eine Vorgehensweise, wie ich jetzt komplexe Situationen analysiere und verlässlich analysiere und wir eine gleichbleibende Qualität nachher haben. Mhm. Ungleich, wer jetzt der Kommissar ist, der diesen Fall bearbeitet. Mhm. Bis zum heutigen Tag habe ich leider festgestellt, dass die Güte des Ergebnisses im Wesentlichen davon abhängt, wie viel Erfahrung der jeweilige Verantwortliche hat. Mhm. Das kann der Dezernatsleiter sein, das kann letztendlich aber Ermittlungsgruppenleiter sein, wie viel Erfahrung der hat und wie motiviert er ist und wie er auch in der Lage ist, sein Personal, was ihm zur Verfügung steht, auch dementsprechend gut einzusetzen. Das ist die Rollenverteilung.
Mhm. Also Glückssache. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne?
Aber das ist aber das Thema von Leadership. Mhm. Genau diese Fähigkeit zu haben, eine gewisse Führungskompetenz sich anzueignen. Und das bedeutet eben nicht Führungskompetenz, dass alles nur so laufen muss, wie es letztendlich in dem Kopf des Leaders stattfindet, sondern tatsächlich das Potenzial, was ihm hier mit HR, also mit tatsächlich Menschen zur Verfügung steht, optimal zu suchen, zu finden, zu fördern und zu verbinden. So muss ich das vorstellen, wie so ein Getriebe, wie so ein Zahnradgetriebe, dass man dann wirklich die größtmöglichsten Wirkmechanismen dadurch entstehen lässt. Und dann kriegt man natürlich auch intern so einen Win-Win-Effekt, so einen Entwicklungseffekt, dass sobald man eine Bestätigung hat, dass man seine Rolle akzeptiert und gewertschätzt wird, tatsächlich alles möglich ist. Mhm. Und das ist auch gerade in der heutigen schnelllebigen Welt unheimlich wichtig, dass quasi Teams auf Veränderungen der Rahmenbedingungen super mitwachsen können. Mhm. Und deswegen müssen die flexibel sein. Ich glaube, Flexibilität ist eins der wesentlichen Empfehlungen.
Absolut. Und die Romy-Methode hilft jetzt sozusagen, das konkret zu tun?
Ja, absolut. Also die Romy-Methode habe ich selber entwickelt, weil ich im Rahmen meiner Tätigkeit, Polizei natürlich, da wird man oftmals tätig, basierend auf Tatbestandsmerkmale, die man halt in seinen Fällen feststellt.
Okay.
Dann landet das beim Staatsanwalt, dann landet das beim Richter, dann gibt es die Verurteilung. Mhm. Aber so die tatsächliche Ursachenforschung, wie kam es zu der Entwicklung? Kann man hier schon im Vorfeld tätig werden, um gewisse Katastrophen schon im Vorfeld zu vermeiden? Mhm. Da ging mir das nicht tief genug. Deswegen habe ich dann gewechselt zum Nachrichtendienst, dort letztendlich meine Spezifikation, organisierte Kriminalität, aber hier mit dem Schwerpunkt auch internationalen Terrorismus. Und wenn man sich dann anschaut, und da kenne ich nun leider die Weltgeschichte, wie da die Abhängigkeiten sind, da verrate ich jetzt nicht zu viel, dann würde man sich wundern, wo man überall letztendlich Einflussfaktoren für den Terrorismus wiederfindet. Und das ist oftmals auch im weißen Wirtschaftsbereich, wo man es überhaupt nicht erwartet und wo auch die einzelnen Firmen gar nicht wissen, was da in ihrem Fahrwasser mitläuft.
Mhm. Okay, sehr schön. Magst du kurz mal, ja, vielleicht auch erklären, was bedeutet Romi? Das finde ich ist ja, also finde ich sehr, sehr schön, diesen Aspekt. Und wie genau hilft jetzt die Methode? Also wie wende ich sie an? Was sind so die Modellschritte? Was muss ich irgendwie beachten, um genau das tun zu können oder zu identifizieren?
Also mir geht es in erster Linie, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in diesem ganzen Coaching-Bereich, nicht um die Selbstdarstellung, sondern es geht darum, Fähigkeiten, Skills sich anzueignen, die mir sofort was bringen. Und oftmals ist es, ich habe eingangs gesagt, der Confirmation Bias, der Bestätigungsfehler, ja, das ist einfach schlicht und ergreifend für, ich denke mal, deine Zuhörer werden das alles wissen, aber trotzdem möchte ich das ganz kurz erklären.
Sehr gerne.
Wir bauen oft Thesen auf, weil wir gewisse Erfahrungen haben und akzeptieren in der vielfältigen Information, die es mittlerweile gibt. Also wir leben in einer Zeit, wo wir auf so viel Information wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte jederzeit zugreifen können. Und wir kriegen sogar mit Mustererkennung über KI, ChatGPT, kriegen es auch ein Stück weit ausgewertet. Und in diesem Bereich müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht nur die Information zulassen, die unsere These bestätigen, sondern wir müssen immer uns in einen Raum sehen, wo wir für alle möglichen Entwicklungen den maßgeblichen Einfluss mitbringen. Also wir, was tun wir konkret für eine uns erwünschte Wirkung? Ja, sei es, dass wir Marktanteile gewinnen wollen, sei dass wir, wie jetzt gerade eben das Beispiel, eine Spionage abwehren wollen. Was müssen wir wirklich tun, um den größtmöglichen Einflussfaktor zu finden, den dann als Maßnahme, als Handlung auch einzusetzen, um unsere erwünschte Wirkung herbeizuführen?
Ja.
Und die Romi-Methode selber habe ich dann meiner Tochter gewidmet, zunächst mal. Das ist nämlich die Romi.
Ja, sehr schön. Aber das wollte ich nochmal hören.
Das ist ein Akronym. Steht für Race Awareness, Organize, Managed und Intelligence oder auch Investigation. Also das sind so Begrifflichkeiten, die ziemlich deutlich sagen, was ich tue. Und ich tue eins, ich schaue mir die Daten der Historie an. Also das heißt, ab welchem Punkt hat die Entwicklung, die ich jetzt analysiere, das muss man sich so vorstellen, wie so ein Richteramt. Ja, ein Richter kann man auch nicht sagen, wie funktionierst du? Sondern der Richter hat seine Vorgaben, weil er muss versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen eine Wahrheit für sich sichtbar zu machen, auf der Basis er eine Entscheidung treffen kann oder ein Urteil fällen kann. Und so ähnlich ist die Romi-Methode auch. Also ich brauche einen Case, wo ich sage, okay, wir werden hier angegriffen oder wir verlieren Marktanteile oder es gibt eine gewisse Stimmung in unserem Unternehmen und wir sind nicht mehr so effizient und ich weiß gar nicht warum. Und dann schaue ich mir auf einer Zeitachse zunächst mal in der Historie, in der Vergangenheit, das ist die einzige Ordnung, die es in unserem Leben gibt, das ist die Vergangenheit. Sobald wir in der Zukunft die Zeit anschauen, ist es immer mit Unordnung verbunden, egal wie gut vorbereitet wir sind. Deswegen ist die Flexibilität so enorm wichtig. Okay. Und dann gibt es immer in jeder Entwicklung, nicht nur im Terrorismus oder in der Kriminalität, einen Startpunkt. Und den versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen zu finden. Und dazu gibt es Informationen, die die Eignung vom Sender, wenn wir jetzt zum Beispiel Verbrechen nehmen, ist der Sender der Täter. Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, dann ist der Empfänger das Opfer. Und dann gibt es immer, und das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere im wirtschaftlichen Aspekt, es gibt einen Ort und es gibt eine Zeit. Und das sind die vier Gläser, die muss man sich in so einem Raum vorstellen, die dementsprechend leer oder gefüllt sind und die die Eignung darstellen. Und die Intensität dieser Eignung, das ist so ein bisschen so meine Y-Achse, also X-Zeitachse, Y ist die Intensitätsachse. Und dann gibt es für mich geregelte, plausible Entwicklungsschritte, die quasi jede Entwicklung innehat. Das ist immer, am Anfang ist es neu. Man befasst sich damit. Das muss man sich so vorstellen, wie, nehmen wir mal kein aktuelles Beispiel, aber ein Beispiel, was jeder kennt. Das ist die Finanzkrise, die Subprime-Krise, die wir ab 2006, 7, 8 dann dementsprechend in der Fülle hatten. Und wie waren diese Entwicklungsstadien? Und das hat mehrere Ursachen, aber bis die in die Operation gekommen ist, also quasi wir diese Krise hatten, gab es eine Vorbereitungsphase, das ist die dritte Phase bei mir, es gab eine Beschäftigungsphase. Das ist, wenn in der dargestellten Eignungsrange wir quasi feststellen, ja, und das war jetzt zum Beispiel, wenn man so die Bank Fannie Mae anschaut, wenn wir dort in diese Firmenstruktur der Sichtbarkeit von der Entwicklung reingeschaut hat, dann hat man letztendlich genau diesen Confirmation Bias gehabt. Man hatte Risikomanagementsysteme präsentiert bekommen, man hat
waren alle Ampeln auf grün?
alle Ampeln auf grün präsentiert bekommen, aber die Realität war eine andere. Und diese Abweichung, diese Feststellung, die haben immer mehr Analysten wahrgenommen. Das nennen wir so ein bisschen Grundrauschen. Aber dieser Sache ist kaum nachgegangen. Und deswegen konnte das letztendlich zu so einer Katastrophe, die, ich behaupte mal, das ist auch so ein bisschen ein Phänomen, was ich ein bisschen schwierig finde, die noch viel größere Ausmaße hätte bringen können. Ein komplettes Kollabieren des weltweiten Finanzsystems. Hätte das letztendlich zu Auswirkungen haben können. Aber so ist es oft. Mhm. Und ich kenne das auch durch meine Arbeit. Wenn wir gewisse Krisen und Katastrophen verhindern, hat das jetzt nicht die Publicity. Hat das jetzt nicht diese Aura, mit denen Politiker dann arbeiten und sagen, oh, mit mir wäre das so nicht passiert. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was manchmal wehtut, wenn man gewisse Katastrophen vermieden hat, weil man kriegt dafür keinen Applaus. Ja, weil das wird in der Wahrnehmung kriegt das keine Relevanz.
Und vermutlich werden viel mehr verhindert, als tatsächlich passieren. Das ist ja auch gut so, dass das genauso ist. Das heißt, aus den Daten der Vergangenheit und der Art der Betrachtungsweise, den Mustern, den du aus den Daten sozusagen entwickeln kannst, kannst du sozusagen foresight-mäßig in die Zukunft schauen, in Szenarien denken und die auch analysieren und damit auch eine Vorbereitung treffen.
Ja, ist richtig. Also wir schauen uns quasi anhand der Daten und der Entwicklungsstufen, schauen wir uns die Entwicklung an. Und dann gibt es, das kennt man jetzt auch in der Aktienanalyse, gibt es Charts. Mhm. Und dann kann man dann feststellen, basierend auf der Eignung, was sind die Haupttreiber dieses Charts?
Ja.
Dass etwas gleich bleibt, besser wird oder schlechter wird. Mhm. Und mit diesem Szenario kann man Vorsatz betreiben. Kann man sagen, okay, welcher Einfluss hat jetzt hier den größten Impact?
Mhm.
Und durch diese Geschichte betreibt man vorsätzlich. Das bedeutet so ein bisschen wie Schrödingers Kiste.
Mhm.
Alles ist möglich, aber in dem Moment, wo wir die Kiste aufmachen, sehen wir quasi erst das Resultat. Aber solange wir ein Szenario haben, also nehmen wir mal an, du hast jetzt Lotto gespielt und wir haben jetzt Samstag 23 Uhr, solange du nicht weißt, dass du gewonnen oder verloren hast, ist beides immer möglich.
Mhm.
Erst wenn du nachschaust, dann kriegst du eine Gewissheit. Und so ist das ganze Leben. Und wir müssen jetzt weg vom Lotto, weil die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also mathematisch gesehen gewinnst du nie.
Mhm.
Aber es ist möglich, dass man gewinnt und somit muss man das mit einkalkulieren. Also es ist nicht ausgeschlossen. Und von der Wahrscheinlichkeit, also was hat den größten Impact, dass du letztendlich ein Vermögen aufbaust oder deine Firma sicherst oder dein Personal effizient einsetzt, dazu ist meine Methode da und die findet dann halt hier den genau passenden Impact. Und ein Impact, den ich zum Beispiel in Unternehmen, also im wirtschaftlichen Bereich mit einbaue, ist feststellen, wo liegt das Potenzial, also wo liegen die Rohdiamanten in deinem Unternehmen.
Mhm.
Und zwar die Rohdiamanten sind meistens menschlich basiert. Klar, es kommt immer mehr Technologie ins Spiel.
Mhm.
Aber die tatsächlichen Rohdiamanten, das ist die innovative Kunst zu lernen. Das bedeutet weniger drauf zu schauen, wie haben wir das in der Vergangenheit gemacht. Und das sehen wir oftmals auch in Verwaltungsbereichen oder wenn wir mit Behörden irgendwie Berührungspunkte haben, erkennen wir immer, die schauen zunächst mal, wie haben wir das bislang gemacht. Man hat da wenig Proaktives und das ist immer mehr notwendig. Deswegen meine klare Empfehlung, mit was Romi-ähnlichen zu arbeiten, um sich Optionen aufzubauen.
Mhm. Also ein Optionsraum.
Ja, Optionalität. Ne? Ja, so wäre meine Empfehlung.
Mhm.
Und das wäre eins der Aspekte, die ich mit Romi mitbringe.
Mhm. Und das zeitgleich, sich diese Optionen aufzubauen, sich auf unterschiedliche Optionen vorzubereiten, minimiert zum einen das Risiko und erhöht natürlich auch die Möglichkeit, Potenziale zu heben.
Absolut.
Okay, sehr gut. Dann habe ich es zumindest mal verstanden, wo es hingehen soll. Also du willst sozusagen ja die Unternehmen oder die Welt sozusagen auf die Zukunft vorbereiten.
Ja.
Das finde ich einen ganz, ganz schönen Satz an der Stelle. Und in deinem Buch schreibst du ja darüber, dass es wichtig ist, diese potenziellen Gefahren zu erkennen, bevor sie wirklich eskalieren. Wie passt denn das zur heutigen wirklich Führungskultur? Du hast schon ein bisschen angesprochen, ne? Man guckt so nach hinten, was habe ich so mein Erfahrungswissen? Das ist ja ganz nett, aber wie kann ich das jetzt sozusagen in Sachen Führung nochmal verstärkt einsetzen?
Zunächst mal bedeutet das, von Romis Seite aus in der Lage zu leben. Und der Lage zu leben bedeutet nicht, ich würfel jetzt.
Mhm.
Was habe ich zu tun? Ich würfel. Und das bedeutet ein Stück weit die Zahlen, Daten, Fakten, die vorliegen. Und das ist wiederum eine Stärke, die uns die Technologie aktuell mitbringt. Also die Technologie ganz klar dafür einsetzen, das Bekannte, also quasi die gesamte Verwaltungsarbeit zu ersetzen und mir belastbare Zahlen, Daten, Fakten, Mustererkennung und Empfehlungen der Vergangenheit bis zur Gegenwart zu liefern. Mhm. Und zwar, und das ist heute schon möglich. Ja, da gibt es schon einige Tools.
Aber viele machen es einfach nicht, ne? Die haben so einen Datenfriedhof und der liegt erstmal.
Die kommen damit nicht klar. Also die haben ein Kommunikationsproblem. Mhm. Und das ist in vielerlei Hinsicht so. Ich habe das bei vielen Mandanten bei mir festgestellt und auch abstellen können, wo quasi in dem Konstrukt einer Organisation, reden wir von KMU mit 500 und mehr Personal, und je größer die wird, umso fragiler, also umso anfälliger wird das.
Okay.
Weil oftmals haben wir in der Entscheidungsebene, haben wir, und du hast das vorhin schon angesprochen, lauter grüne Signale. Das bedeutet, die Entscheidungsebene stellt sich quasi immer die Frage, was sind meine Ziele? Halte ich die noch ein? Bin ich noch auf Kurs? Was sind die Probleme? Was ist der aktuelle Stand? Und das ist das Interessante, das ist eigentlich einer der ersten Dinge, die ich mache, wenn ich Mandanten im Wirtschaftsunternehmen habe und sage, alles klar, darf ich das tun? Und ich habe da mehrere Vorteile, wenn ich das als Externer tue. Und ich bin da keine Beraterfirma, wo dann rausgeht und sagt, ich hafte für nichts und ich mache nichts und ich mache da irgendwelche Loops und Dauerschleifen, sondern ich bringe Ihnen sofort ein Ergebnis, indem ich quasi Ihnen die drei Fragen stelle. Also es sind ein paar mehr Fragen, aber ich stelle Ihnen die Frage nochmal, was sind die Ziele? Was sind die Probleme, was ist der aktuelle Stand? Dann gehe ich in sein mittleres Management, stelle die gleichen Fragen. Und zwar, damit die überhaupt mit mir reden, sage ich, ich bin auf der Suche nach den Rohdiamanten im Unternehmen. Deswegen reden wir alle mit jemandem wie mir. Und das Ganze mache ich dann in der Arbeitsebene, in der Kundenebene, in der gesamten tangierenden Phänomenebenen, die besonders für diese erwünschte Wirkung von dem Unternehmen letztendlich einen Beitrag leisten.
Okay.
Und der Unterschied in dem Antwortverhalten, das sind ja dann die Ergebnisse. Theoretisch müssten die gleich sein, identisch sein. Nochmal, die Ziele in einem Unternehmen sind ziemlich gleich, die Probleme sollten gleich sein und der aktuelle Stand auch.
Aber so das gemeinsame Verständnis weicht dann doch ein bisschen voneinander ab, ne?
Das liegt in den Hierarchien. Wir reden von agilen Prozessen, wir reden von digitaler Transformation, aber wir haben es noch nicht so richtig verstanden. Also viele Unternehmen haben es leider noch nicht richtig verstanden, weil wenn sie es verstanden hätten, dann würden sie verstehen, dass sich der Ist-Stand immer permanent wandelt. Weil der Ist-Stand ist letztendlich immer ein Ergebnis zwischen Individuum und Rahmenbedingungen, also der Umwelt. Und der ändert sich permanent. Und wenn ich jetzt nach unten gehe, nehmen wir mal den Skandal um diese Schummelsoftware, damals mit den Abgasen. Wenn ich nach unten gehe und sage, ihr müsst folgende Werte einhalten, könnt ihr das? Und dann meldet mir das mittlere Management zweimal Nein, dann ersetze ich den. Das heißt, irgendwann wird er sagen, ich kann nicht Nein sagen, weil ich muss irgendwie meine Brötchen bezahlen, das meiner Familie erklären. Also melde ich den schon mal grün hoch. Und dann wird dann irgendwann mal in der Konsequenz, um das jetzt abzukürzen, getrickst. Das bedeutet, oben leuchten lauter grüne Lampen. Und das ist jetzt wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist nicht nur in Wirtschaftsunternehmen so. Das ist teilweise auch in unseren Government, in unseren Kommunen, in unseren Verwaltungsbehörden zum Teil so, nicht überall. Ja, da muss ich einiges in Schutz nehmen. Aber das ist immer wieder anzutreffen. Oben leuchtet alles grün, es wird gefeiert und unten geht man auf Stelzen, die alle angesägt sind und morsch sind und jederzeit zusammenbrechen können. Und das Schlimme ist, durch diese Improvisation in diesem System, das heißt, da gibt es ja wirklich Diamanten, Rohdiamanten, die schon längst Diamanten sind, aber keiner sieht, die irgendwie das Ganze am Laufen halten. Und wenn man dieses Know-how, diese Erfahrung im Unternehmen nicht sichtbar macht und der Entscheidungsebene nicht sichtbar macht und diese Person, stell dir das mal vor, dann weggeht, dann fällt alles zusammen und die Entscheidungsebene weiß nicht mal warum.
Ja, klar. Weil es mir nicht erklären kann. Und also das heißt, zum einen haben wir die Daten der Vergangenheit, die du betrachtest, um die Szenarien und Optionen dann zu entwickeln. Ja. Zum anderen aber auch wirklich noch den menschlich-emotionalen Faktor. Denn ohne den zu haben, um nochmal eine qualitative Einschätzung auch aus unterschiedlichen Perspektiven, die du ja dann einnimmst oder betrachtest, dann zu haben, dann würde auch eine Perspektive fehlen, mindestens, ne?
Eine der wichtigsten Perspektiven, und zwar das Leben ist permanent Veränderung. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wenn wir mit einem Unternehmen erfolgreich sind oder dass wenn wir jetzt einen neuen Markt erobern, nehmen wir Nokia und so weiter, dass das für alle Tage, weil wir die super Prozesse, nehmen wir mal Nokia als Beispiel oder die Titanic. Nehmen wir solche Beispiele und schauen wir mal an, wie denn ihr Dashboard denn leuchten würde. Und die Titanic, jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber man könnte sich vorstellen, die sagen, der Motor läuft noch, die Kapelle spielt noch, Essen gibt es noch genug und wir haben lauter grüne Lichter und dann schaut man sich das Tableau an und sagt, das meiste leuchtet grün. Aber die Kiste sinkt in wenigen Minuten. Und das muss man sich halt zur Gewissheit machen. Mhm. Was ist der tatsächliche Impact? Wir hüpfen teilweise auf der Stelle bei ganz wichtigen Situationen, die schon in Krise da sind, und sagen, wir hüpfen. Ja? Wir rechtfertigen, weil wir hüpfen. Und wenn man gefragt hat, warum hüpft ihr? Das nenne ich Requirement, also quasi die Anforderungen hinterfragen. Mhm. Da wird gesagt, weil das super ist, guck mal, wie ich schwitze. Willst du jetzt meine Arbeit in Frage stellen? Ich schwitze, ich hüpfe mir wirklich ein ab.
Wir arbeiten noch alle viel. Wir sind in der absoluten Überlastung. Ne? Ja, wir tun doch schon so wahnsinnig viel. Und jetzt kommt einer und sagt noch, ja, das kann ja nicht sein.
Das heißt, erstmal diese Perlen zu finden und sagen, welche Anforderungen können wir streichen? Und ich glaube, eins der Zauberwörter, es geht hier nicht um, jetzt wie VW ist ja aktuell das Thema, wie kriegen wir irgendwie 100.000 Leute wieder aus der Firma raus, damit wir rentabel produzieren. Ich habe das auch erlebt jetzt, bin jetzt durch Frankreich, durch Spanien gefahren und gerade Frankreich habe ich das doppelte, dreifache Gefühl jetzt am Maut gezahlt, aber da gab es gar keine Menschen mehr. Also mir kann man jetzt nicht sagen, okay, HR, das Personal wird immer teurer. Nein, das war es keine mehr. Ich bin nur mit meiner Smartwatch vorbeigefahren und es hat Beep gemacht, aber es war dreimal so teuer. Und deswegen müssen wir uns im Klaren werden, wenn wir gewisse Dinge erreichen wollen, dass wir da flexibel sind und dass wir uns tatsächlich auch die Wirkmechanismen anschauen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns unser menschliches Miteinander, ob jetzt Politik, da erleben wir das gravierend, da ist ja eine Polarisierung von, dass man wirklich denkt, wir sind da mitten in einem Krieg. Ja, ohne dass der Krieg jetzt zwar in Europa da ist, aber noch nicht in Deutschland und auch noch nicht in nächster Nähe. Ja. Wobei das Thema, da müsste man einen eigenen Podcast machen. Ja. Aber der Faktum ist, um letztendlich die erwünschten Zustände, die wir haben wollen und die nach meines Erachtens jederzeit auch möglich sind. Also es gibt immer die beste Version von sich selbst. Mhm. Und es gibt die beste Version einer Partei, wie sie aktuell ist, einer Firma, wie sie aktuell ist, bis runter zum eigenen Individuum. Und mit diesem Ansatz, mit der Romy zu arbeiten, halte ich für wertvoll, weil es nicht nur eine Analyse der Daten ist, sondern es ist so ein bisschen, das nenne ich das Luhmannische Prinzip von Niklas Luhmann. Es ist immer eine permanente Interaktion mit den Rahmenbedingungen, was ich die Umwelt nenne, das kann die Familie, das kann die Firma sein, das kann aber auch der Markt sein, und mit meinem eigenen Einfluss, den ich hier auf diese Entwicklung quasi habe. Ich kann jetzt quasi über eine Trump-Wahl in der USA mich köstlich auseinandersetzen, echauffieren, aufregen oder nicht aufregen, aber ich habe keinen Impact. Das heißt, das wäre immer sowas, was ich auch mal so mit Romy so einen Raum reinwerfe, über das, wo ihr das meiste oder die meiste Energie reinversetzt, ist es überhaupt gerechtfertigt? Und so müssen wir auch verschiedene Prozesse anschauen. Das geht wirklich tatsächlich in Organisationsstrukturen rein, wo halt sich um Hüpfen oder Papier oder irgendwelche Dauerverwaltungssachen zerredet und die gesamten zeitlichen Ressourcen reingebuddert werden, ohne zu hinterfragen, brauchen wir das überhaupt?
Genau. Und hat es überhaupt einen Effekt? Ne? Also wir nehmen jetzt mal das Trump-Thema und wir sagen jetzt mal, wir sind eine Firma, die gut im US-amerikanischen Markt verkauft heute und die sich gefährdet sieht, weil America First ja bedeutet, ich muss vielleicht in den USA produzieren. So, dann kann ich mich jetzt natürlich lange darüber aufregen oder ich kann mir Strategien überlegen, ich nenne das jetzt mal Strategien aus meiner Welt, wie ich das Risiko minimieren kann, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, würde ich mal sagen, gucke ich heute auf Umfrageergebnisse, steht da 50-50, ne? So, weiß ich nicht, ob das der einzige Einflussfaktor ist, den ich betrachten sollte, aber wenn ich den habe und sage, dieser Markt macht heute vielleicht 50% meines gesamten Umsatzes aus und er ist morgen vielleicht weg, vielleicht, zu 50% Wahrscheinlichkeit. So, und dann gucke ich in die Vergangenheit und der Kollege war sozusagen ja sogar schon mal an der Macht, also die Wahrscheinlichkeit ist schon mal höher, dass er es vielleicht sogar nochmal schafft, dann sollte ich vielleicht nach vorne was tun, oder?
Dann brauchst du definitiv Optionen. Mhm. Also ein weiter so wie bisher. Und das ist das, was wir leider insbesondere in Deutschland, zumindest wenn ich jetzt von der Wahrnehmung spreche, also ich unterhalte mich, ich habe wirklich ein sehr, sehr großes Netzwerk und ich unterhalte mich wirklich von der C-Ebene, also vom Führungskreis bis runter in der Arbeitsebene, wirklich mit allen. Mhm. Und in der Wahrnehmung selber muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht nicht so gut aus. Das sieht überhaupt nicht so gut aus. Weil das sieht eher so aus, also so wird es wahrgenommen, alles bleibt so, wie es ist. Ja, wir sind gut, du bist gut. Und das ist auch letztendlich, auch wenn ich das selber gar nicht so im Detail wahrnehme, ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Ausrichtung, die politische Ausrichtung in Deutschland und Europa ausschaut, da weiß ich natürlich, da gibt es Arbeitskreise, da sitzen die Cleveren der Cleveren schon drinnen. Mhm. Aber sie machen viele Prozesse, die man schon seit Jahrzehnten macht. Mhm. Und was fehlt, nach meinem Dafürhalten, ist eben sowas wie Romi, also eine innovative Lernplattform. Also wir haben ähnliche Beispiele, also dass ich jetzt nicht nur von Romi rede, mit ehemaligen First-Class-Manager von Bayer, die in Spanien jetzt sitzen, sich selbstständig gemacht haben. Wir haben dann letztendlich ein gemeinnütziges Institut aufgemacht, Futur 3 heißt das. Mhm. Da sitzen dann auch wirklich Größen aus der ganzen Welt und debattieren da, wie können wir quasi sowas wie eine innovative Lernplattform aufbauen? Mhm. Wie können wir Radare mit Optionen aufbauen? Und zwar nicht nur Optionen auf Katastrophen und Risiken, ich komme jetzt aus dem Terrorbereich, sondern wirklich auch auf Chancen, weil ich habe festgestellt, die Entwicklung von einer Katastrophe, also nochmal mit der Anfangsphase, das Neue, man beschäftigt sich damit und dann kriegt es eine Dynamik, wo es sich vorbereitet, kurz vor den Operations, also der Tat oder des Ausbruchs. Das sind diese Phänomene, dass so wie wir das im Negativen sehen, das geht natürlich auch ins Positive. Und ich finde das Positive viel, viel interessanter.
Ja.
Das ist das, was mir so momentan bei vielen Unternehmungen fehlt, auch in deutschen Industrie oder überhaupt in der weltweiten Industrie, die momentan so ein bisschen, ich sag's jetzt mal deutsch, abkackt, die Vorstellung von Vision, von positiven Visionen.
Ja.
Wo wollen wir in 1, 2, 3, nicht mehr in 10 oder 100 Jahren, wie wir es früher gemacht haben, sondern wir reden hier von ganz kleinen Abschnitten, weil die Technologie.
Vor 3 Jahre ist gut, oder?
Ja, das wäre toll. Und dann bauen wir Ziele hin. Und diese Ziele, die, Foresight, du hast vorhin genannt, da bauen wir uns verschiedene Optionsradien hin.
Und wenn da hinzukommen.
Ja, natürlich.
Aber ich muss das Ziel haben, oder? Ich brauche ein Zielbild. Und das haben wir, glaube ich, nicht. Oder das haben vielleicht auch viele Unternehmen nicht, beziehungsweise suchen das in der Vergangenheit. Weil das Ziel von früher doch so schön war und jetzt wollen wir wieder dahin zurück.
Zurück geht gar nicht. Also zurück ist Ordnung.
Also zurück in die Zukunft, ne? So ungefähr.
Also wenn das geht, ich meine gut, ich habe mich schon ein bisschen mit Stephen Hawking und Einstein beschäftigt.
Und Zeitreisen, ja.
In der Theorie, ja, aber wir leben ja in der Praxis. Mhm. Ja? Und in der Praxis kann ich nur eins sagen, egal wie katastrophal die Vergangenheit war, das ist die Ordnung. Das ist das, wo wir nach bestem Wissen und Gewissen die Informationen auswerten können. Mhm. Aber schon ganz allein, wie wir Dinge auswerten, da haben wir schon die ersten Fehler. Mhm. Deswegen brauchen wir da ein verlässliches System. Das sollte nicht der Mensch sein, der sagt, ich habe das vorhin gehabt, der Confirmation Bias, der sagt, ich will folgende These aufgebaut haben, weil das passiert leider häufig. Das passiert nicht nur irgendwelchen Leuten, die jetzt Taxi fahren oder so gemeinhin jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich arbeiten. Wobei ich da oftmals interessantere Thesen erfahre, ich selber erfahre, als aus dem wissenschaftlichen Bereich selbst. Weil Wissenschaft bedeutet oftmals, dass es jetzt wirklich eher am Charlatismus rangeht. Ich will jetzt niemand auf die... Aber
also die Bestätigung meiner tollen Hypothesen, dann finden wir schon diejenigen, die sie bestätigen.
Eben. Mhm. Okay. Und das finde ich das Interessante, weil tatsächlich wissenschaftliches Arbeiten ist das Zulassen, also das Offenhalten
deiner Ergebnis These.
Deine These. Immer baue beide Thesen auf. Mhm. Und auch wenn dir die eine These nicht gefällt, es rein mathematisch ist es so, fütter das Ganze mit sowas wie Romi, also Zeit, Intensität, Entwicklung. Mhm. Und dann siehst du, was überhaupt deine These ist und was die Antithese ist. Mhm. Und das muss ergebnisoffen sein.
Mhm. Jetzt schauen wir nochmal, du hast so einen Punkt ja angesprochen, also Flexibilität oder Improvisieren als einen wesentlichen Faktor, aber trotzdem gut vorbereitet sein. Also so eine Balance aus Planung und Improvisation.
Ja.
Wie sieht die denn aus? Wie kann das denn gelingen?
Ja, das kann zum Beispiel sein, wir haben den Auftrag, wir sollen ein gewisses Produkt, sollen wir, nehmen wir mal jetzt wirklich kein leichtes Land, nehmen wir Ägypten, ja, ist vorstellbar, dass wir dort ein neues Produkt reinbringen, bauen dort eine Marketingstrategie auf und jetzt kommen wir da vor Ort. Das geht ohne die Menschen dort vor Ort nicht. Das bedeutet, ich habe noch keine Teams, ja, rein strategisch weiß ich, wie die Teams aufgebaut sein müssen, damit wir die gewünschte Wirkung hinbekommen, aber ich habe es eben noch nicht. Das bedeutet, ich komme mit einer Strategie dorthin. Ich kann mir auch schon Positionen so von der Timeline aufbauen, bis wann ich was gemacht habe. Aber jetzt brauche ich eine Fähigkeit, Leadership. Ich muss die Leute, also zum einen muss ich definieren, was ist meine Reaktionszeit. Mhm. Bei einer Geiselnahme ist es klar. Ja, wenn der Geiselnehmer sagt, in 2 Stunden erschieße ich die erste Geisel, dann weiß ich, was los ist. Mhm. Ja, im wirtschaftlichen Bereich kann es sein, dass der CEO sagt, du pass mal auf, wenn wir in den nächsten 2 Monaten nicht den Umsatz haben,
dann ist vorbei.
Ja, dann war's das. Mhm. Ja, dann ist das ähnlich schrecklich. Und somit muss ich festlegen, was ist die Reaktionszeit. Mhm. Und dann muss ich Teams bilden. Es kommt nichts von selber. Ich brauche in kein Land, in keine Organisation zu kommen und sagen, die werden schon alle wissen, sondern ich muss quasi Flexibilität in Teams bauen. Das heißt, ich muss ein tatsächliches Interesse an den einzelnen Rollen haben, aber ich kann jetzt auch mal hergehen und kann sagen, du pass mal auf, du bist jetzt mein Sprachmittler im arabischen Raum. Dann sagst du zu mir, du Max, es tut mir leid, ich spreche gar kein Arabisch. Ja, dann habe ich zwar eine Rolle für dich vorgesehen, aber du bist denkbar ungeeignet für diesen Bereich. Also muss ich da flexibel sein.
Aber, also Hindi kriege ich hin, aber das ist dann nochmal eine Ecke weiter.
Aber ich will da auf noch was ganz Neues hinaus. Ja. Sind wir dann in Damaskus oder sind jetzt irgendwo in Beirut und haben unsere ersten Beziehungen aufgebaut. Das ist manchmal sogar wesentlich.
Ja.
Um diesen Schwarzbereich, ja, wenn man sich zum Beispiel die Hisbollah und die ganzen Einflüsse auf die organisierte Kriminalität weltweit anschaut, da könnte ich jetzt auch einen eigenen Podcast halten, wo die überall mit drinstecken, für was die ursächlich sind, ob das Drogen, Waffen, Menschenhandel und so weiter ist. Hochgradig interessant, aber es gibt ja auch gewisse Sachen, und das finde ich auch wirtschaftlich ganz wichtig, die man subtrahieren muss. Also die muss ich aus meinem Geschäftsprozess raushalten. Die gehören da einfach nicht hin. Wenn ich das gemacht habe, habe ich schon einen großen Teil meiner Arbeit gemacht.
Okay.
Und wenn wir jetzt da unten sind und du lernst jetzt in Beirut ein nettes Mädel kennen oder verstehst dich mit einem dieser Lenker dort unten gut, du sprichst aber kein Arabisch, aber ihr versteht euch ganz gut auf Englisch, dann muss ich umswitchen. Dann muss ich mein Sprachmittel rausnehmen und sage, das macht der Christian. Das heißt, wir müssen eine Flexibilität aufbauen, dass wir tatsächlich quasi den Fisch ins Wasser bringen und den Vogel in die Luft bringen. Und das können die wenigsten. Ich habe das so oft, dass ich in Unternehmen, in Verwaltungsbereichen reinlaufe und ich habe lauter Diamanten, die aber komplett an der falschen Position sitzen. Und die auch offen sagen, ich würde lieber das da drüben tun. Ich kriege aber gar keine Chance. Und das ist ganz interessant, wenn dann jemand kommt wie ein Max oder irgendjemand, der ähnlich methodisch arbeitet wie mir da rum und sagt, du, pass mal auf, im HR-Bereich, hey, ich habe da was, probiert das mal aus, das bringt euch den Benefit. Dann ist das was anderes, als wenn das intern von der Firma läuft. Und dann arbeite ich auch nicht wie so eine Beratungsgesellschaft, wo ich dann irgendwelche Pläne hinlege, für die ich nicht keine Verantwortung trage, wenn es schief geht, auch nicht. Sondern ich bringe tatsächlich einen Impact. Und das ist ganz wichtig. Schaut euch immer an, wenn ihr irgendjemand ins Haus holt oder Juristen, die euch irgendwelche Compliance um die Ohren haut, schaut euch dann wirklich mal an, welchen Impact habe ich wirklich tatsächlich jetzt einen Vorteil. Wenn es kein Vorteil ist, dann ist es nicht eure Anforderung. Wenn es nicht eure Anforderung ist, schmeißt raus.
Ja, außer ich habe vielleicht nur ein paar gesetzliche Anforderungen, weil dann wäre der Impact im Zweifel ja negativ.
Das,
oder?
Das ist ja die Anforderung, die sein muss. Also ich kann nicht sagen, ich lasse jetzt mal die DSVGO da außen vor, also den Datenschutz
halt außen vor. Teuer. Das ist dann der Impact.
Dann ist meine Wirkung negativ. Dann habe ich falsch beraten, dann habe ich ein falsches Requirement angesetzt und dementsprechend wäre ich dann auch zu bewerten. Und das wäre auch richtig.
Okay, also jetzt haben wir nochmal gelernt, auch wenn ich sozusagen in neue Märkte gehen will, neue Produkte einführen gehen will, also der Faktor Mensch ist doch entscheidend.
Ja.
Ne? Der macht wirklich den Unterschied. Der ist vielleicht sogar der Diamant, der einzelne Mensch, der da irgendwo sitzt. Den muss man auch identifizieren, um zum einen auch die Risiken zu minimieren. Aber das Risiko minimieren ist auch gleichzeitig Chancen und Optionen zu eröffnen, um sozusagen ja besser vorbereitet sein und improvisieren zu können in der Zukunft, die da auf uns wartet.
Plus ein wesentlicher Aspekt, wir sind keine Schubladen. Menschen sind keine Schubladen. Selbst wenn ich sage, hey, der war früher so und so, das war so ein Erbsenzähler. Kann sein, dass ich, wenn ich den 10 Jahre später wieder treffe, die Rahmenbedingungen haben ganz andere Menschen aus denen gemacht. Und das ist für mich ganz wichtig. Und das ist auch ein Kernpunkt meiner operativen Arbeit. Egal, wo ich auf der Welt unterwegs bin, analysiere dein Gegenüber. Da gibt es ein paar Grunddinge, die ich da anwenden kann. Ja. Tools, sage ich jetzt einfach mal so.
Hast mal so ein ganz praktisches Beispiel. So, wenn, ne, also geh jetzt in Verhandlungen, flieg jetzt mal nach Amerika, whatever.
Ich hab sehr, sehr viele Beispiele. Ja. Also sehr, sehr viele Beispiele.
Aber mal so ein ganz knackiges, dass wir sofort was mitnehmen können.
Richtig. Und zwar, es gibt den einen Typen, der kocht, das ist meine Frau zum Beispiel, immer nach Rezept. Wenn ich da sage, hey, probier mal was mit den Zutaten und probier dann, ob dann die erwünschte Wirkung eintritt. Das eine ist ja so ein bisschen iterativ, also quasi im Kochen noch zaubern. Ja? Das ist ein Typus und der andere sagt, nein, da steht 150 Gramm Butter und 50 Gramm Zucker und 2 Gramm Salz und dann wird das so abgewogen. Das bedeutet aber, und ich finde das Beispiel ganz gut, wenn wir solche Menschen kennenlernen, abwerten kann man sagen, das sind jetzt Kästchendenker. Ja, das heißt, die fühlen sich eigentlich wohl, wenn sie einen Tag absolvieren, indem sie sagen, das erste Kästchen abgehakt, grün. Und am Ende des Tages haben sie ihre 37 Kästchen abgehakt und grün. Und dann war der Tag gut. Aber dann gibt es auf der anderen Seite letztendlich Menschen, die gewisse Improvisation schon per se in sich drin. Das sind Gestalter, das sind Macher. Mhm. Die haben teilweise eine Ausprägung, so muss man sich vorstellen. Es gibt so Menschen, die haben ein hohes Sicherheitsinteresse. Mhm. Dann gibt es Menschen, die haben eine hohe Dominanz und es gibt Menschen, die haben eine hohe Stimulanz. Ja? Mhm. Letztendlich ist das Ganze in dem Buch Die Romy-Methode, habe ich das ganz klar also als Tools. Wie viele Tools gibt es da?
Packt man natürlich in die Shownotes.
Aber das hat man dann dort an der Hand. Mhm. Man kann anschauen und das ist meine Empfehlung, ist auch bei vielen Seminaren, wenn ich gebucht werde, wie ich dort einsteige. Also erstmal, dann gucken Sie mich mal an und sagen, jetzt wird das sich vorstellen, jetzt machen wir eine Vorstellungsrunde, aber so mache ich, so tickt Max nicht. Ja? Mhm. Max setzt sich halt hin und sagt, Leute, jetzt habt ihr 20 Minuten Zeit und nachher stehen da mindestens 20 Begriffe, wie ihr euch beschreibt. Wer seid ihr? Mhm. Dann gucken Sie mich meistens an, dann muss ich dann nochmal kurz erklären und sagen, wenn ich jetzt über dein Auto frage, deinen letzten Urlaub, dein Handy, deine Waschmaschine, da wirst du mir Aufsätze schreiben können. Wenn ich aber dich über dich frage, wer bist du, dann sieht es auf einmal mau aus. Also du musst, bevor du überhaupt diese Ermittlungskompetenz machst, ja, also diese Richterkompetenz, diese Analystkompetenz, von der wir sprechen, als operativer Analyst ist das eines meiner Grundstücke als Ermittler, zu erkennen, wer bin ich, damit ich überhaupt differenzieren kann und dann drauf analysiere, wer ist mein Gegenüber. Und dann schaue ich mir die Umwelt an, also sprich unsere Rahmenbedingungen. Welchen Impact haben wir zusammen auf die Rahmenbedingungen? Und dann können wir die Welt anreißen, also im positiven Sinne. Und das wäre jetzt nur ein Beispiel, weil mir bringt es jetzt nichts.
Aber es ist so ein schönes. Also nehmen wir schon mal mit. Für alle, die jetzt zuhören und zuschauen, die nächste sozusagen Strategie mit sich selber machen, beginnt halt mit Selbstführung und sich selbst mal zu verstehen, wer bin ich und sich selbst einmal zu beschreiben. Wie viel waren es? 20 Begriffe?
Ja, aber damit, das ist eigentlich so ein bisschen der Einstieg. Ich sage den Leuten 20 Begriffe und dann haben sie es niedergeschrieben. Manche brauchen 10 Minuten, 2 Minuten, 20. Manche haben nach 20 Minuten 5 Begriffe und gucken mich an, ich verstehe deine Aufgabe nicht. Und sage mich interessieren deine Begriffe jetzt zunächst mal nicht, weil die nächste Aufgabe ist, jetzt habt ihr 20 Minuten Zeit, jetzt interviewt ihr euch gegenseitig. Immer Teams aufstellen und dann findet ihr von eurem Gegenüber. Jetzt analysiert ihn, jetzt kommt ihr langsam in meine Tätigkeit rein. 20 Begriffe, wie ihr ihn beschreiben würdet. Das ist schon interessant, was dann auf einmal passiert. Weil oftmals denkt man so, ja, der Max, der war ein Polizist, der war im Nachrichtendienst. Das ist so ein Vernehmungsspezialist. Also wenn ich während meiner Laufbahn eins nicht gemocht habe, war es der Begriff Vernehmung. Ja, weil letztendlich die meisten Informationen bekomme ich dann, und das ist auch, glaube ich, eins meiner Stärken und eine Stärke der Romy-Methode, wenn ich mein Gegenüber als Partner betrachte. Ihn anschaue, weil es gibt immer Motivation. Also du möchtest was erreichen, ich möchte was erreichen und das miteinander können wir aushandeln. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich mit, nehmen wir mal das Beispiel, jemand kommt mit einer Betrachtung von Mallorca in eine Diskussion und Mallorca ist für ihn alles. Und jetzt kommt der Nächste, der war aber auf Gran Canaria und sagt, Gran Canaria ist alles. Und die treffen sich. Und anstatt sie nachher auseinandergehen und der eine fliegt dann nach Gran Canaria und der andere nach Mallorca, gehen sie beide vom Bord und sagen, nee, ich bleib dabei, Mallorca ist das Geniale und du hast ja gar keine Ahnung, von was du redest. Das heißt, die Interaktion fehlt. Und das ist oftmals das, was auch bei uns, und das ist das, was ich auch versuche, immer aus dem Unternehmen, aus meinen Kunden, aus meinen Mandanten rauszubekommen, dass sie aufhören, nur zu assimilieren. Also quasi nur das, was schon da war, zu wiederholen, auch wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, sondern herzugehen, schon die Erfahrung nicht außen vor zu lassen, die ist unheimlich wichtig. Ja, die Vergangenheit ist manchmal wichtig. Also wir können gerade im Blick in die Vergangenheit Methodiken finden, die heute noch Anwendung haben, weil sie wirklich seit Jahrzehnten, Jahrtausenden funktionieren. Deswegen ist das wichtig. Aber noch viel wichtiger ist es, zu interagieren mit neuen Möglichkeiten. Weil nur dann, jetzt kommen wir nochmal auf das Rezept zu, wenn ich dann doch ein bisschen Zucker reinmache, wenn ich dann doch eine andere Zutat, die ich so noch nicht hatte, und einfach mal feststelle, ich habe hier ein ganz anderes Geschmackserlebnis, dann bin ich in der Zukunft. Und dann habe ich Optionen. Und das ist das, was ich mit der Romy-Methode mitgebe.
Bau dir
Optionen auf.
Okay, und die Optionen, also ich hoffe, das Essen schmeckt jetzt gut zu Hause, wenn du jetzt nicht den Brei, ne, weil zu viele Köche verderben den ja dann auch, aber ich bin mir sicher, deine Frau, die kocht da schon sehr, sehr gut und lässt sich nicht zu nah an den Kochtopf ran. Aber kommen wir mal zum Abschluss, um nochmal da waren jetzt schon ganz viele Ratschläge mit drin, aber jetzt sagt jemand, der hat jetzt heute zugehört und sagt so, wow, okay, ist aber ganz schön viel, jetzt muss ich meine Daten nach hinten analysieren, ich muss irgendwie gucken, dass ich meinen Bias ausschalte, ich muss irgendwie die Rohdiamanten finden, das heißt, ich muss mich plötzlich für die ganzen Menschen interessieren und das noch in einer sehr stressigen, unvorhersehbaren Zeit. Was ist denn der erste Schritt? Womit fange ich denn an, Max? Was ist das allererste, was ich tue?
Der Profi unterscheidet sich vom Laien durch die Vorbereitung. Und das ist das Allerwichtigste. Trainier. Wir können über Schwimmen reden. Wir können über Krafttraining. Wir können über Skifahren reden. Wir können Bücher drüber schreiben. Ohne dass wir jemals einen Handel angefasst haben und einen Ski an den Fuß geschnallt haben. Das können wir alles machen. Aber um wirklich professionell zu sein, müssen wir trainieren. Vorbereitung. Und nur durch Vorbereitung kommen Optionen. Mhm. Und durch Vorbereitung kriegen wir auch mit, was wir vielleicht ein bisschen verändern. Und das ist letztendlich der Schlüssel. Sei vorbereitet, trainier, lass dich drauf ein. Ja, gerade so 2020, als mein erstes Buch rauskam, bin ich ja erst so richtig publik geworden, weil ich halt Dinge wie die Entwicklung Corona, also Covid-19-Krise nenne ich jetzt mal die Pandemie, so ein Stück weit vorausgesagt habe und letztendlich auch heute noch ein Stück weit darstelle. Nur weil jetzt die Katastrophe ausgeblieben ist, liebe Freunde, bedeutet das nicht,
dass sie nie wiederkommt.
Dass sie A, nicht wiederkommt, B, dass sie hätte unter anderen Maßstäben katastrophal uns um die Ohren hätte fliegen können. Wir hatten in der spanischen Grippe, hatten wir Situationen, da gab es auch mehrere Phasen, wo man morgens Symptome hatte und abends tot war. Und das geht sehr schnell. Gerade heute habe ich jüngst einen Freund vermutlich verloren. Also der Vater gibt keine Hoffnung mehr. Der ist topfit, der ist fitter als ich. Also ich habe mein ganzes Leben trainiert. Momentan schreibe ich viele Bücher. Das merke ich.
Dann setz mal an. Ja, ich kenne das.
Das merke ich. Das ist nicht schön, aber das war für mich heute auch ein Schuss vom Bug. Und das passiert so schnell. Und gewisse Sachen sind unumkehrbar. Unsere Gesundheit gibt uns keiner zurück. Und deswegen nicht nur in der Theorie gut sein, in der Praxis umsetzen. Und das ist wirklich erstmal der Blick in uns selber rein.
Ja.
Kümmere dich um dein Ich. Ja? Und versuche immer die beste Version von dir selbst zu sein. Und dann schau dich mal an im Auge deines Gegenübers. Das ist unheimlich wichtig. Das können die wenigsten. Das ist Empathiefähigkeit. Und wenn ich das dann anschaue, kann ich mir den Purpose anschauen. Was möchte ich überhaupt mit meinem Unternehmen, mit meinen Kollegen erreichen? Und wenn wir das trainieren, da biete ich natürlich meine Dienste an oder es gibt da auch andere Vertreter, mach es. Trainier, red nicht nur drüber, schau dir keine Filme. Du wirst durch 10-mal Bruce Lee-Film anschauen, wirst du im Nahkampf trotzdem untergehen. Absolut. Auch wenn du im Kopf denkst, du wirst jetzt die richtigen Entscheidungen machen. Treffen. Ja, also.
Das heißt, einfach machen, aber gut vorbereitet.
Absolut.
Das nehme ich mit. Wunderbar. Das ist ein schönes Schlusswort, Max. Herzlichen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir haben viel mitgenommen, wie wir uns vorbereiten können, welchen Bias wir ausschalten sollten, wie wir Diamanten entdecken können, also das Risiko auch in Chancen umzukehren, um auch zu einer gewissen Antifragilität zu kommen. Und ich glaube, da haben wir viel mitgenommen und wenn es uns dann am Ende des Tages auch noch gut schmeckt, dann haben wir es geschafft. Max, herzlichen Dank.
Ich habe zu danken. Thank you.